Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, in Aalen im Online-Meeting und auch hier in Adelberg. Ich möchte mit euch heute noch einmal den Psalm 49 aufschlagen und bitte euch, dass ihr das mit mir tut. Psalm 49. Ich möchte uns den Psalm zu Beginn noch einmal vorlesen. Psalm 49 ab Vers 1, dem Vorsänger, von den Söhnen Korahs ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle, nehmt es zu Ohren, alle Bewohner der Welt, sowohl Menschensöhne als Männersöhne, Reiche und Arme allesamt. Mein Mund soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens soll Einsicht sein. Neigen will ich mein Ohr zu einem Spruch, mein Rätsel eröffnen bei der Laute. Warum sollte ich mich fürchten in den Tagen des Unglücks, wenn die Ungerechtigkeit derer, die mir auf der Ferse sind, mich umringt, die auf ihr Vermögen vertrauen und sich der Größe ihres Reichtums rühmen? Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele, und er muss davon abstehen auf ewig. Dass er für immer fortlebe, die Grube nicht sehe. Denn er sieht, dass die Weisen sterben, dass der Tor und der Unvernünftige miteinander umkommen und anderen ihr Vermögen lassen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser feststehen in Ewigkeit, ihre Wohnungen von Geschlecht zu Geschlecht. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit, und die nach ihnen kommen, haben Wohlgefallen an ihren Worten. Sela. Man legt sie in den Scheol wie Schafe, der Tod weidet sie, und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie, und ihre Gestalt wird der Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Sela. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich die Herrlichkeit seines Hauses vergrößert, denn wenn er stirbt, nimmt er das alles nicht mit. Nicht folgt ihm hinab seine Herrlichkeit. Ob er auch seine Seele segnete in seinem Leben, und man wird dich loben, wenn du dir selbst Gutes tust. Sie wird kommen zum Geschlecht seiner Väter, niemals werden sie das Licht sehen. Der Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Ja, ich möchte uns noch mal einen kurzen Überblick geben über dieses Lehrgedicht, wie wir letztes Mal gesehen haben. Wir haben in Vers 1 die Überschrift und da finden wir auch die Autoren dieses Psalms, die Söhne Korahs. Und das sollte uns immer daran erinnern, an Gottes wunderbare Gnade, denn die Söhne Korahs, sie sind ein Zeugnis für Gottes Gnade, für Gottes Verschonen vor dem Gericht. Dann haben wir in den Versen 2 bis 5 eine etwas ausführlichere Einleitung, die sich in zwei Teile aufgliedert. Einmal in den Versen 2 und 3 behandelt der Psalmist die Frage, an wen oder wer sich von diesem Psalm eigentlich angesprochen fühlen soll. An wen richtet sich diese Botschaft dieses Psalms? Und da haben wir gesehen, dass diese Botschaft dieses Psalmes nicht nur an das Volk Israel, nicht nur an die Besucher des Tempels, wo der Chor der Leviten diesen Psalm vorgesungen hat, richtet, sondern dass dieser Psalm sich ganz besonders an alle Menschen, an jedem Ort auf dieser Erde und zu jedem Zeitpunkt, wo Menschen leben, richtet sich diese Botschaft und sind die Menschen aufgefordert, sich das Reden Gottes, die Botschaft Gottes, die dieser Psalm vermittelt, anzuhören. Dann in den Versen 4 und 5 teilt uns der Psalmist mit, wie er seine Botschaft vermittelt, also welche Methode er verwendet. Und da haben wir gesehen, dass es Worte der Weisheit sind, die in Form eines Rätsels, eines Rätselspruches weitergegeben werden. Und dann in den Versen 6 und 7 kommt er auf das Problem, das er behandelt, in Form einer rhetorischen Frage zu sprechen. Nämlich es geht um dies in diesem Psalm, was ist die richtige Reaktion auf das Leiden der Gerechten, auf das Leiden des Volkes Gottes in dieser Welt? Und die Antwort ist ganz kurz, sie sollen sich nicht fürchten vor ihren Unterdrückern, sondern ihr Vertrauen ganz auf ihren Gott setzen. Und warum das so ist und warum sie das können, diese Antwort gibt er dann in Form von zwei Strophen. Die erste Strophe sind die Verse 8 bis 13. Und die Strophen erkennen wir sehr einfach daran, da wie es bei einem Lied üblich ist oder bei vielen Liedern üblich ist, dieser Psalm einen Refrain enthält. Den haben wir einmal in Vers 13 und in Vers 21, wo es heißt, doch der Mensch, der ein Ansehen ist, bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Und so umfasst also die erste Strophe, die Verse 8 bis 13. Diese Strophe können wir überschreiben mit die Ohnmacht oder die Machtlosigkeit der Reichen, der Unterdrücker. Und dieses Thema behandelt er anhand von zwei Punkten. Einmal in Versen 8 bis 10 zeigt er auf die Unausweichlichkeit des Todes. Und weil der Tod unausweichlich ist, sind die Reichen, sind diejenigen, die das Volk Gottes, die die Gerechten unterdrücken, ohnmächtig und in ihrer Macht begrenzt. Der zweite Teil finden wir dann in den Versen 11 und 12 und den können wir beschreiben mit die Torheit der Reichen. Hier zeigt er nämlich ihre Schuld auf, die sie vor Gott auf sich laden, weil sie handeln wider die Erfahrung der Menschen und wider das bessere Wissen, das jeder Mensch hat. Und dann kommt die zweite Strophe, die Verse 14 bis 21, und die möchte ich mit überschreiben mit die Macht Gottes. Gott allein vermag, vom Tod zu erlösen, vom Tod zu erretten, vom Tod zu befreien. Und das zeigt er in einer dreifachen Weise auf. Erstens interessant, er beginnt noch einmal auf die Torheit der Reichen zu kommen, indem er noch einmal uns ins Gedächtnis ruft, ihren Weg und auch den Weg, den die nachfolgenden Generationen gehen, obwohl sie das alles sehen, obwohl sie das alles beobachten und damit wissen. Und dann kommt diese Anweisung Sela. Es war die Anweisung für die Musik und für die Sänger, jetzt eine Pause einzulegen. Es folgt ein musikalisches Zwischenspiel. Und der Heilige Geist möchte dadurch erreichen, dass wir über das Gesagte nachdenken. Das heißt, wenn wir an diese Stelle des Psalmes kommen, dann sollen wir nochmal ganz bewusst nachdenken über die Torheit der Menschen, die ihr Vertrauen allein auf ihren Reichtum, allein auf ihren materiellen Besitz und ihre materielle Macht, die sie daraus ableiten, setzen, anstatt ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott zu setzen. Dann kommt ein zweiter Teil, Gott erlöst vom Tod. Und das vermittelt er stilistisch, indem er aufzeigt einen Gegensatz zwischen dem, der gottlos ist, der sein Vertrauen auf sich selber, seinen Reichtum, seine Macht, seinen Ruhm, seine Ehre setzt, und dazu setzt er im Gegensatz diejenigen, die Gott fürchten. Und auch hier wiederum kommt dieses Sela, dieses Pausenzeichen. Und jetzt fordert uns der Geist Gottes dazu auf, denk darüber nach, über die Größe, über die Macht deines Gottes und über sein Heil, wie er vom Tod errettet und befreit. Und damit setzt er natürlich eine unausgesprochene Schlussfolgerung, einen unausgesprochenen Appell an jeden von uns, setze dein ganzes Vertrauen auf diesen Gott. Denn dieser Gott allein vermag, was kein Mensch vermag. Und es führt uns dann in dem dritten Teil, in den Versen 17 bis 21, indem man noch einmal auf die Torheit, auf die Dummheit, auf die Idiotie derer eingeht, die ihr Vertrauen auf das Irdische, auf die irdischen Güter, auf den irdischen Besitz setzen. Und da setzt aber am Anfang bereits einen Befehl, fürchte dich nicht. Warum sollen wir uns vor ihnen fürchten? Warum sollen wir sie bewundern? Warum sollen wir mit Neid auf sie blicken, wenn sie doch nichts vermögen, wenn ihre Macht zeitlich begrenzt ist und wir aber in Verbindung stehen dürfen mit einem Gott, der alles vermag und der sogar vom Tod retten kann. Und mir geht es jetzt heute noch einmal ganz besonders darum, um diesen zweiten Teil, um diesen Gegensatz zwischen dem Gottlosen und dem, der Gott fürchtet in Bezug auf den Tod. Das Besondere in Psalm 49 ist ja, dass er eine der wenigen alttestamentlichen Stellen ist, die uns einen Ausblick, der flüchtig und schwach sein mag, aber der doch die Hoffnung nährt, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist, sondern dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Eine Studienbibel hat es ungefähr folgendermaßen formuliert: Obwohl an manchen Stellen dieser Psalm einer der am schwersten zu übersetzenden und richtig zu verstehenden Psalmen überhaupt ist, wird nur an wenigen Stellen im Alten Testament die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten so deutlich zum Ausdruck gebracht wie in Psalm 49. Wenngleich die umfassende Lehre von der Auferstehung erst Folge offenbart wurde, nachdem der Herr Jesus von den Toten auferstanden war, in den Himmel auffuhr und sich zu Rechten Gottes setzte. Und wir wollen uns diesen Unterschied, den der Psalm macht, noch einmal anschauen. Den ersten Unterschied, den er aufzeigt, ist, indem er die beiden Wege vergleicht. Indem er den Weg eines Gottlosen aufzeigt, der auf das Irdische vertraut und seine ganze Hoffnung in seine materiellen Güter und in die Macht, die er daraus ableitet, den Machtanspruch, Geld regiert die Welt, setzt. Und das sagt der Psalmist ganz klar in Vers 14, dieser Weg ist Torheit. Und das biblische Wort Torheit heißt so viel wie Dummheit, Idiotie, idiotisch. Es ist völlig idiotisch, es ist völlig dumm, sein Vertrauen auf sein Vermögen zu setzen, sich der Größe seines Reichtums zu rühmen und zu denken, ich bin der erste Mensch, der es schafft, den Kreislauf der Vergänglichkeit, den Kreislauf, seine ganzen Güter, seinen ganzen Ruhm und seinen ganzen materiellen Besitz über den Tod hinaus zu bewahren und mitnehmen zu können. Demgegenüber stellt er den Weg der Gottesfürchtigen und sagt, ihr Weg ist Weisheit. Die wahre Weisheit besteht darin, diesen Gott zu fürchten, auf diesen Gott allein zu vertrauen, Sicherheit, Glück, Friede allein von ihm her abzuleiten. Er ist die Quelle dafür, um diesen Gott zu rühmen, ihn anzubeten. Er hat aber auch eine Warnung an uns, etwas zum Nachdenken. Es ist Dummheit, es ist Torheit, wenn wir die Gottlosen und ihre begrenzte Macht beginnen zu fürchten. Erinnert euch an das Zitat, das ich letztes Mal zitiert habe von Calvin, der gesagt hatte, das ist letztendlich wie wenn wir ängstlich aufgeschreckt uns von einem Schatten sozusagen fürchten und hin und her treiben lassen. Und den zweiten Punkt, wo er diesen großen Unterschied aufzeigt, ist, indem er das Ende, den Ausgang von beiden Lebenswegen, beiden Lebenswürfen miteinander vergleicht. Vom Gottlosen sagt er, er hat einen Hirten. Sein Hirte ist der Tod. Aber wohin leidet, wohin führt ihn dieser Hirte? Er führt ihn direkt in den Scheol, in das Totenreich, in das Verderben. Während Lebzeiten, das sind sie die Mächtigen, das sind sie die Herrscher. Sie unterdrücken andere, die anderen tanzen nach ihrer Pfeife. Aber das Ende wird genau andersherum sein. Gott wird es umkehren. Von Unterdrückern werden sie zu solchen, die beherrscht werden. Die, die in diesem irdischen Leben aussehen als die großen Gewinner, als die großen Sieger, sie werden am Ende die großen Verlierer sein. Dann sagt er weiter, ihre Gestalt wird verzerrt. Sie sind der Vergänglichkeit unterworfen. Sie sind fern ihrer Wohnung, der Tod, diese Trennung, sie sind heimatlos, fern von ihrem Schöpfer und sie nehmen nichts mit, weder ihren Reichtum noch ihre Ehre, ihren Ruhm. Und dann sagt er ja diese harten Worte und darin gleichen sie genau dem Vieh. Und das kann man ja mal überlegen. Angenommen, ein Bauer, der hat eine extrem gute Milchkuh. Was ist, wenn sie stirbt? Habt ihr das schon gesehen, dass Menschen Milchkühen ein Denkmal gebaut haben? Über Jahr ein, Jahr aus, Generationen für Generationen zusammenkommen und sagen, oh Bertha, unsere Kuh, wir halten dich in guter Erinnerung. Ist ja interessant, wenn man mir diese Todesanzeigen liest. Ne? Ich weiß nicht, wenn er diese Todesanzeigen von Unternehmen, wir werden ihm einen Platz in guter Erinnerung in unserem Unternehmen bewahren. Und ich bin der Überzeugung, wenn du nach 10 Tagen kommst, ist er ersetzt, nächste Nummer weg. Es geht weiter. Und genau darin gleicht der Mensch dem Vieh. Er nimmt nichts mit und auch sein Ruhm, seine Ehre, das, was er sich zu Lebzeiten erarbeitet und verdient hat, es bleibt ihm nichts davor. Genauso wie bei der Milchkuh Bertha. Und dann kommt in Vers 20 noch dieses harte Wort, es ist unumkehrbar. Sie werden niemals das Licht sehen. Wir können es auch andersrum sagen, das Einzige, was ihnen bleibt, ist ewige Finsternis. Und das bringt uns dann zum Neuen Testament. Und es ist ja interessant, wenn wir mal im Neuen Testament lesen, was dort über den Ausgang der Menschen gesagt wird, die nicht an den Herrn Jesus glauben. Die nicht die Vergebung ihrer Sünden durch den Herrn Jesus empfangen haben, die nicht mit Gott versöhnt worden sind. Wenn wir da zum Beispiel 2. Thessalonicher 1, Vers 9 aufschlagen, dann sagt hier Paulus 3 Dinge über sie aus. Sie empfangen Vergeltung, sie empfangen Strafe und ewiges Verderben. Vom Angesicht Gottes und der Herrlichkeit seiner Stärke. Und besonders auch interessant ist hier dieser Ausdruck vom Angesicht Gottes und der Herrlichkeit seiner Stärke. Denn dieser Ausdruck von, das können wir auf zweifache Weise verstehen. Und ich plädiere sehr für das beide Paulus meint und mit einschließt. Hier steht im Griechischen das Wort apo und es kann einmal heißen getrennt von. Also getrennt vom Angesicht Gottes und der Herrlichkeit seiner Stärke. Das würde betonen, worin das ewige Gericht besteht. Dass nämlich der Mensch getrennt ist vom Angesicht seines Schöpfers, vom Angesicht Gottes, von der Quelle alles Lebens, allen Glück, alles Freude und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Es kann aber auch bedeuten, ausgehend vom Angesicht Gottes und der Herrlichkeit seiner Stärke. Und dann würde es betonen, durch wen wird dieses Gericht der Vergeltung, der Strafe und des ewigen Verderbens vollzogen? Nämlich durch Gott selber. Und wir müssen wegkommen, es gibt ja so diese falsche mittelalterliche Vorstellung, ja, dass die Hölle sozusagen ein Ort sei, ein großer Kessel, ja, wo das Feuer brennt und der Teufel rührt sozusagen die Suppe um. Die Hölle ist ein Ort, wo Gott selber aktiv ist, indem er sich nämlich in seinem Zorn, in seinem Gericht aktiv an den Menschen, die sich dort befinden, handelt. Dann ist es unumkehrbar. Sie werden niemals das Licht sehen, auch das Neue Testament spricht davon, dass es ein Ort der Finsternis sein wird, wo Heulen und Zähneklappern ist. Und Heulen und Zähneklappern, das steht für das Erschrecken. Es ist ein Ort bewusster Wahrnehmung, wo alles bewusst wahrgenommen wird und wo der Mensch zutiefst erschreckt, wo er heult, wo seine Zähne klappern vor Angst, vor Furcht, aufgrund dessen, was ihm widerfährt. Und andere Bibelstellen wie Markus 9, Offenbarung 14, Offenbarung 20 zeigen uns, es ist ein Ort, wo der Zorn Gottes vollzogen wird, ein Ort der Qual und ein Ort, wo die Menschen keine Ruhe finden werden. Dagegen, wenn wir auf die andere Seite gehen und das Ende der Gottesfürchtigen anschauen, es wird in einem Bild beschrieben mit einem Morgen. Wer das gerade jetzt auch im Sommer, wenn es mal bei uns nicht regnen sollte, mal rausgeht und sieht, wie die Sonne aufgeht, wenn ein Morgen anbricht, was das für ein herrliches, erhabenes Gefühl ist, wo man etwas von der Größe, der Schönheit und der Herrlichkeit dieses Gottes wirklich empfindet. Und der Morgen beinhaltet ja auch immer die Hoffnung, dass ein neuer Tag anbricht. Und so sind die Gottesfürchtigen gekennzeichnet durch diese Hoffnung auf diesen neu anbrechenden Tag, wo die Verhältnisse völlig umgekehrt, völlig anders sein werden, als wie das, was sie bisher auf dieser Erde erlebt haben und erleben mussten. So spricht er auch dann davon, von der Umkehrung der Verhältnisse. Die, die beherrscht, die unterdrückt werden, sie werden selber zu Herrschaft berufen, an Gottes Herrschaft Anteil zu haben. Auch das lesen wir ja immer wieder im Neuen Testament. Es ist hiervon die Rede, dass wir berufen sind zu einem Königtum und Priestertum. Dann Vers 16, Gott wird ihre Seele erlösen aus der Gewalt des Scheols. Und Gott wird den Gerechten aufnehmen. Und da habe ich euch ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass hier der Schreiber des Psalms an einer Stelle aus dem Alten Testament anspielt, nämlich aus dem 1. Mosebuch in Kapitel 5. Und das wollen wir doch nochmal lesen. 1. Mosebuch, Kapitel 5, Vers 24. Heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Und dieses er nahm im Bergischen Hebräischen genau das gleiche Wort, wie hier steht, für aufnehmen. Man könnte ja auch übersetzen, und Gott nahm Henoch auf. Henoch, der nicht durch die Erfahrung des Todes, durch die Erfahrung des Sterbens hindurchgehen musste, sondern von Gott direkt aufgenommen wurde, vor der Sintflut, bevor das Gericht Gottes über diese Welt gekommen ist, aufgenommen wurde zu sich. Und ich möchte jetzt euch aufzeigen anhand von 4 Schriftstellen aus dem Neuen Testament, wie durch das Werk Gottes, wie durch den Tod des Herrn Jesus, das Verhältnis von uns Gläubigen sich zum Tod völlig verändert. Ich denke, es ist einmal gut, auch darüber nachzudenken, denn wir hoffen alle, dass der Herr wiederkommt, aber sollten auch bereit sein, dass wir eventuell sterben müssen. Und dann denke ich, ist es auch wichtig, was uns die Schrift da dazu aufzeigt. Und als erstes möchte ich euch bitten, im 1. Thessalonicher Brief, im Kapitel 4, eine Stelle aufzuschlagen. Denn wir sehen auch im Neuen Testament, dass genau wie diesem Psalm, das Neue Testament einen klaren Unterschied macht zwischen dem Ergehen der Gottlosen in Bezug auf den Tod und der Kinder Gottes. Und es wird sehr deutlich formuliert in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Da schreibt Paulus den Thessalonichern: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und die übrigen in diesem Zusammenhang, das sind die Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, die, wenn wir den nächsten Vers hernehmen, die nicht in Jesus gestorben sind. Und von ihnen sagt Paulus einen oder zeigt auf in Bezug auf sie einen ganz klaren Grundsatz. Sie haben keine Hoffnung. Und das ist ja genau das, was dieser Psalm aufzuzeigen versucht. Denn alles, worin sie den Sinn des Lebens ausmachten, alles das, woraus sie ihr Glück ableiteten, all das, worauf sie vertrauten, und auch all das, woraus sie ihre Anerkennung, ihren Ruhm, ihre Ehre zogen, der Tod beendet das alles. Und am Ende sind sie doch nur wie das Vieh. Und deswegen, welche Hoffnung hat ein Mensch, wenn alles endet mit dem Tod? Alles, auf das er setzt, alles, in das er investiert, alles, von dem er sein Glück ableitet, mit dem Tod endet, dann gibt es für solche keine Hoffnung. Und Paulus sagt aber, ich will aber, dass ihr wisst, dass es bei euch anders ist. Ihr habt Hoffnung. Ihr habt eine lebendige Hoffnung. Es gibt einen klaren Unterschied. Und dieser Unterschied besteht eben darin, dass Gott vom Tod erlöst, weil er durch das Werk des Herrn Jesus dafür die Grundlage geschaffen hat. Und auch dazu wollen wir eine Stelle anschauen, Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen sind. Hier erklärt uns der Hebräerbriefschreiber einen Grund, er nennt in diesem zweiten Kapitel 4 Gründe, warum der Messias leiden und sterben musste. Das ist etwas, das für einen Juden sehr schwer verständlich war, sehr schwer nachvollziehbar war. Wie kann es sein, dass der, der zur Herrschaft berufen ist, der der Gesalbte Gottes ist, dass der leiden muss, dass der einen solch jämmerlichen Tod am Kreuz sterben musste? Und hier ist einer der Gründe, der Herr Jesus, er musste Mensch werden, um sterben zu können, um freiwillig sein Blut zu vergießen können, um dem Tod seiner Macht zu berauben. Und so spricht der erste Satzteil in Vers 14 von der Menschwerdung des Herrn Jesus. Und achtet einmal darauf, auf die ganz feine Unterscheidung, die hier der Geist Gottes macht. Die Menschen oder die Kinder Gottes, die Erlösten, sie sind Blutes und Fleisches teilhaftig, weil sie Menschen sind. Und das ist das, was eben den Menschen von Natur aus kennzeichnet. Wir sind Fleisch und Blut. Und jetzt heißt es aber vom Herrn Jesus, auch er hat in gleicher Weise daran teilgenommen. Das heißt, der Herr Jesus ist selbst vollkommener Mensch geworden, aber er ist von außen in einen Zustand eingetreten, der nicht ursprünglich sein eigener war. Und es ist interessant, wenn wir uns mit der Menschwerdung des Herrn Jesus beschäftigen, wie hier immer wieder der Geist Gottes auf der einen Seite bemüht ist zu zeigen, dass der Herr Jesus vollkommener Mensch ist, dass er in unseren Zustand eingetreten ist, aber immer gleichzeitig ganz fein darauf zu hinweisen, dass es einen Unterschied gibt. Dass der Herr Jesus gleich und doch einzigartig ist, denn er war nie ein Sünder. Das betont ja die Bibel ganz klar, er war nie ein gefallener Mensch, wie es wir Menschenkinder sind. Und genau das möchte der Hebräerbriefschreiber hier auch aufzeigen. Was war jetzt aber die Absicht seiner Menschwerdung? Damit er durch den Tod, das heißt der Tod war das Mittel, das Werkzeug, den Sieg über Satan erringt. Warum? Weil Satan die Macht über den Tod hat. Und das ist nicht ganz einfach zu verstehen, was der Schreiber damit meint. Denn eines ist uns klar, letztendlich, Leben und Tod ist allein in der Hand Gottes. Darüber kann Satan nicht verfügen. Aber seit dem Sündenfall hat Gott Satan immer wieder das Recht gegeben, das Recht oder die Macht auch übertragen, Menschen zu töten. In Hiob sehen wir zum Beispiel, dass er ihm es verbietet, ihm eine Grenze setzt. Der Jesus aber in Johannes 8 spricht davon, dass der Teufel der Mörder von Anfang an ist. Und so ist es ja auch immer wieder das Bestreben des Teufels, die Menschen in den Tod zu treiben, sie ins Verderben zu treiben. Und es ist ein Teil des Gerichtes, das mit dem Sündenfall verbunden ist. Ich denke, die Erklärung, wie der Teufel Macht über den Menschen hatte in Bezug auf den Tod, das lesen wir in Vers 15. Und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das heißt, Gott hat als Gericht über den Menschen verhängt mit dem Sündenfall, dass der Teufel das Recht hatte, die Macht hatte, den Mensch zu knechten, den Mensch zu versklaven durch die Angst vor dem Tod. Und dazu müssen wir Folgendes bedenken. In Prediger 3, Vers 11 steht, dass Gott jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, jeder Mensch hat ein Bewusstsein dafür, ob er das jetzt zulässt, unterdrückt oder wahrnimmt, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist. Und auch das Gewissen des Menschen mahnt ihn, dass auf den Tod das Gericht folgt. dass er sich vor seinem Schöpfer, der ihm sein Leben gegeben hat, dem er alles verdankt, seine Fähigkeiten, seine Kraft, alles das, was er in diesem Leben leisten und erreichen konnte, seine Gesundheit, dass er sich vor seinem Schöpfer verantworten muss. Das weiß jeder Mensch. Die Frage oder die Tatsache ist nur, dass der Mensch dieses Wissen versucht, beständig zu unterdrücken. Und der Tod ist etwas Widernatürliches, das in die Schöpfung eingebrochen ist. Und zwar als ein Feind, der, und das zeigt uns ja Psalm 49 deutlich, der für den Menschen unbesiegbar ist, der grausam ist, der erbarmungslos sein Werk tut. Er verschont keinen, er nimmt keine Rücksicht auf Lebensverhältnisse und so weiter und so fort. Und so empfindet der Mensch in der Regel auch den Tod als Feind. Und die Umstände, die mit dem Sterben, mit dem Tod verbunden sind, Traurigkeit, Schmerzen, das Empfinden von Verlust, das umgibt den Menschen mit Angst und Schrecken. Das ist interessant, in Hiob 18, Vers 14, da wird der Tod genannt, der König der Schrecken. Und wenn ihr mal ein bisschen ein Empfinden dafür haben wollt, dann müsst ihr mal in Jesaja 38 aufschlagen, ab Vers 10. Das ist die Stelle, wo der wohlgemerkt gottesfürchtige König Hiskia auf dem Sterbebett liegt. Und wenn schon ein Gottesfürchtiger zu Zeiten des Alten Testamentes so aufgeschreckt war und voller Angst war in Bezug auf den Tod, wie viel mehr dann solche, die diesen Gott nicht fürchteten. Zum Beispiel in Vers 14 sagt Hiskia: Schmachtend blicken meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange. Tritt als Bürge für mich ein. Und in Vers 17 bezeichnet er dann sein Sterbebett als bitteres Leid. Und genau dieses Empfinden und dieses Bewusstsein, das benutzt der Teufel, um die Menschen zu knechten, um sie in dieser Angst vor dem Tod zu versklaven. Und wir müssen uns bewusst sein, auch unser Fortschritt, auch der medizinische Fortschritt, für den wir dankbar sind, ist aber zu einem Großteil eben davon motiviert, dass der Mensch genau dem Tod von der Schippe springen will. Dass er dem Tod entfliehen will, dass er sich in seinem Gewissen das wegweisen will von sich, dass er sterben muss und dass er sich vor seinem Schöpfer verantworten muss. Und jetzt kommt eine interessante Stelle, wenn er mit mir aufschlagt, Philipperbrief Kapitel 1. Philipperbrief Kapitel 1, ab Vers 18. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werden werde, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus erhoben wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert, und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beiden bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Und hier sehen wir jetzt etwas Wunderschönes. Der Tod hat für den Gläubigen seine Umstände nicht verloren. Das, was mit dem Sterbe und mit dem Sterbeprozess einhergeht, Schmerzen, Leiden, Trauer, Empfindungen des Verlustes, das ist immer noch da. Aber dadurch, dass der Jesus in den Tod gegangen ist, dass er den Feind besiegt hat, hat der Tod für einen Gläubigen seinen Schrecken verloren. So, Paulus kann hier ganz im Gegenteil sagen, der Tod ist letztendlich ein Diener, der mich zu meinem Herrn bringt. Und wenn man den ganzen Zusammenhang hier sieht, dann ist es ja interessant, Paulus war in widrigen Umständen. Er war im Gefängnis in Rom. Er erwartete seinen Gerichtsprozess vor dem römischen Kaiser und er musste damit rechnen, dass er zum Tod verurteilt wird. Gleichzeitig sind Brüder aufgestanden, haben das Evangelium verkündigt, aber sie haben es nicht mit lauteren Motiven getan, sondern sie haben es so getan, dass sie Paulus gleichzeitig noch eins ausgewischt haben. Und trotzdem redet Paulus davon, dass er sich freut. Und seine Zuversicht war, dass sämtliche Umstände, der Prozess und auch die Angriffe der Brüder, dass sämtliche Umstände ihn zum Heil ausschlagen werden. Oder Schlacht übersetzt, ihm zur Rettung ausschlagen werden. Was ist hier mit Heil gemeint? Heil im Sinne des im Philipperbrief bedeutet sehr oft ein vollständiger und abschließenden Triumph über die widrigen Umstände, die den Absichten Gottes zu widerstreiten scheinen. Und Paulus zieht seine Zuversicht aus zwei Dingen. Das ist auch interessant. Erstens aus dem Gebet der Geschwister und zweitens aus dem Beistand des Heiligen Geistes. Und hier können wir von Paulus sehr schön lernen, wie tief er den Wert der Gebete seiner Geschwister für sich empfunden hat. Paulus wusste ganz genau, ich brauche meinen Bruder, meine Schwester und ich brauche vor allem ihre Gebete, dass sie für mich beten, für mich ringen, mich vor den Herrn bringen. Frage an uns, kennen wir dieses Empfinden? Teilen wir dieses Empfinden? Wissen wir, welche Kraft, welche Macht in den Gebeten verborgen ist? Und sind wir uns dessen bewusst? Das zweite, wie gesagt, ist der Beistand des Heiligen Geistes. Hier der Heilige Geist als der Sachwalter, als die Quelle, die Paulus kräftigt und stärkt in den ganzen Umständen. Und dann spricht er in Vers 20 von seiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung. Und Paulus war von einer großen Sehnsucht getrieben, dass Christus durch seinen Leib erhoben wird, groß gemacht wird in den Augen anderer. Dass der Herr Jesus erhoben wird, groß gemacht wird, das hat jemand mal versucht so zu erklären. Denken wir an einen Sternenhimmel. Die Sterne sind ja riesige Himmelskörper. Und wir sehen sie hier auf dieser Erde aber nur relativ klein. Wenn wir dann aber ein Fernrohr nehmen und einen einzelnen Stern anschauen, dann wird dieser einzelne Stern durch das Fernrohr auf einmal groß, obwohl sich seine Größe nie geändert hat, sondern wir sehen ihn jetzt nur größer, wir nehmen ihn jetzt nur größer wahr. Und genau das ist das, was letztendlich auch die Sehnsucht von Paulus war. Er wollte wie so ein Fernrohr sein. Er wollte wie so ein Fernrohr sein, dass den Menschen, die ihn beobachten, die Menschen, die ihn sehen in seinem alltäglichen Leben, dass ihnen der Herr Jesus groß gemacht wird. Dass sie sehen, was für einen wunderbaren, herrlichen Herr und Heiland, Erretter Paulus hat. Und er sagt, da spielt es keine Rolle, ob das durch Leben oder durch Sterben ist. Es spielt für mich, das ist zweitrangig, ob Leben oder Sterben. Ich habe nur eine große Sehnsucht. Christus soll durch mich groß gemacht werden. Und dann liefert er in Vers 21 die Begründung, indem er über den Inhalt und Sinn seines Lebens spricht. Und da einmal die herausfordernde Anfrage an jeden von uns: Wenn du dein Leben mit einem einzigen Wort beschreiben solltest, wie würde dieses Wort lauten? Was ist der Inhalt, der Sinn deines Lebens? Für was stehst du jeden Tag auf? Was prägt dein Denken? Was prägt dein Handeln? Was formt dein Urteilen und deine Entscheidungen? Mit einem Wort: Spaß, Karriere, Familie. Und interessant, Darby hat auch für alle Brüder einen Hinweis: Nicht der Dienst, nicht das Werk des Herrn, sondern Christus. Das heißt, das ganze Streben, das ganze Tun, das ganze Denken, das ganze Urteilen, die ganze Grundlage, auf der Paulus seine Entscheidungen traf, das war Christus. Alles wird von ihm bestimmt und alles im Leben des Paulus hat sich an Christus ausgerichtet. Und Darby schreibt zu diesem Gedanken sehr schön dazu: Denn nur der Gedanke an Christus erhält die Seele im Gleichgewicht und gibt allen Dingen seinen richtigen Platz. Familie ist ja nichts Negatives, der Dienst im Werk des Herrn ist ja nichts Negatives. Aber wenn Christus, sich an Christus alles ausrichtet, dann bekommt auch die Familie den von Gott gemäßen Platz, dann bekommt auch der Dienst im Werk des Herrn seinen von Gott gemäßen zugedachten Platz. Und dann sagt Paulus: Das Leben ist für mich Christus. Und jetzt kommt diese unglaubliche Aussage: Das Sterben ist Gewinn. Das heißt, das, was der Mensch unter normalen Umständen auf alle Fälle vermeiden will, was er entgehen will, das, was für den Menschen den größten Verlust darstellt, das sagt Paulus, das wäre für mich der größte Gewinn. Und er geht in Vers 23 sogar noch weiter und sagt: Ja, wenn ich wählen dürfte, dann hätte ich Lust abzuscheiden, denn das wäre das weit Bessere. Auch interessant ist dieses Wort, das weit Bessere. Da merkt man, wie Paulus mit der Sprache richtig kämpft. Das heißt eigentlich wörtlich mehr besser. Es ist mehr und es ist gleichzeitig besser. Warum? Er nennt dann den Grund: Weil wenn er stirbt, dann bedeutet es, bei Christus zu sein. Und hier war jetzt nicht irgendein melancholisch weltfremder Flüchtling, der diese Worte schreibt, sondern es war einer, der sich an seinem Herrn, seinem Heil so tief erfreute, dass der Tod für ihn den Schrecken verloren hat. Und da ist auch die Frage: Wie sieht es bei uns aus? Könnten auch wir sagen, Sterben wäre für uns Gewinn? Wenn wir wählen dürften, es wäre das Bessere, bei Christus zu sein. Sterben ist für den Gläubigen Gewinn, nicht weil es eine Flucht vom Leben ist, sondern weil es eine noch tiefere Gemeinschaft, zu einer noch tieferen Gemeinschaft und Verbindung mit Christus führt. Und die Bibel spricht davon ganz kurz: Wenn ein Gläubiger stirbt, dann tritt er in eine Art Zwischenzustand. Es gibt aus meiner Ansicht 4 Bibelstellen, die darüber reden. Lukas 23, 43, der Jesus sagt zu dem Schächer: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Apostelgeschichte 7, 59, als Stephanus stirbt, dann heißt, sagt der Herr: Nimm meinen Geist auf. Das heißt, der Geist, der innere Menschen, der unsichtbare Teil des Menschen wird vom Herrn aufgenommen. 2. Korinther 5, Vers 8 spricht davon, einheimisch bei dem Herrn zu sein. Und eben hier Philipper 1, Vers 23, bei Christus zu sein. Und es gibt sicherlich 2 Extreme. Fred Colvin sagt immer: Wir Christen sind keine Menschen, die uns vor Löwen hinwerfen und sagen, friss uns. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch fragen: Wenn wir uns um jeden Preis am Leben klammern, und nur dann Gewinn, Ursache von Freude und so weiter finden in diesem Leben, dann stimmt auch etwas in unseren Herzen. Und das Problem ist wahrscheinlich oft das, weil wir mit Paulus nicht ehrlich sagen können, das Leben ist Christus. Denn nur wenn jetzt in der Gegenwart der Herr Jesus schon alles für uns ist, dann wird auch das Sterben für uns Gewinn sein und wir es als Gewinn empfinden. Aber wie gesagt, es ist ein Zwischenzustand und es bringt uns zur letzten Stelle in 1. Korinther 15, denn dort finden wir, wie Gott dann diesen Sieg über den Tod endgültig vollzieht. Und der Vollzug des Sieges geschieht nicht, wenn ein Gläubiger stirbt, sondern das geschieht, wenn der Herr Jesus zur Entrückung wiederkommt. 1. Korinther 15, Vers 50, dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unabsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Also Paulus betont hier ganz klar mit dem Kommen des Herrn, mit der Entrückung, wenn er die Seinen zu sich nehmen wird, dann findet die Auferstehung und die notwendige Verwandlung aller Gläubigen statt. Und das betont er dann nochmal in Vers 54 und 55 durch eine Wenn-Dann-Konstruktion und durch zwei rhetorische Fragen. O Tod, wo ist dein Sieg? Und die Antwort heißt, der Tod hat keinen Sieg. Warum? Christus ist der Sieger. Der Tod wird überwunden, völlig endgültig beseitigt und Unverweslichkeit ist das Ergebnis. Und dann stellt er die zweite Frage, o Tod, wo ist dein Stachel? Und der Stachel meint hier dieses Bild, ein Stachel wie zum Beispiel bei Skorpionen. Und der Stachel bei einem Tier hat ja die Kraft, Schmerzen zu verursachen und zu töten. Und wenn ein Tier, ein Skorpion, ein anderes Tier oder einen Menschen sticht, dann lähmt er ihn ja sehr häufig und bringt ihn damit sozusagen unter seine Gewalt und unter seine Herrschaft. Genau das ist in diesem Bild mit dem Stachel verbunden. Der Tod und auch seine Begleiterscheinungen, all der Schmerz, all der Verlust und all die Herrschaft des Todes ist beseitigt. Es steht am Ende das Leben in unvergleichlicher Herrlichkeit. Und das ist der große Sieg, der große Triumph, den Gott durch das Werk des Herrn Jesus gewirkt und für uns erworben hat. Matthew Henry hat es meisterhaft ausgedrückt, während die Heiligen mit Stolz den Tod fragen, wo ist dein Stachel, wird der Tod den stolzen Sünder fragen, wo ist dein Reichtum, wo ist deine Pracht. Das ist genau dieser große Unterschied, den wir um Psalm 49 sehen. Für den Gottesfürchtigen heißt es, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir dürfen wissen, Es ist beseitigt durch das Werk, das Gott durch den Herrn Jesus gewirkt hat, und können deswegen von ganzem Herzen das sagen, was in Vers 57 steht. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Während der Gottlose sich fragen lassen muss, wo ist all dein Reichtum, all dein Ruhm, all das, worauf du vertraut hast. Und deswegen möchte ich zum Schluss nochmal diese Abschlussverse vom Psalm 49 lesen, um das so deutlich vor unsere Herzen zu stellen. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich die Herrlichkeit seines Hauses vergrößert. Denn wenn er stirbt, nimmt er das alles nicht mit. Nicht folgt ihm hinab seine Herrlichkeit. Ob er auch seine Seele segnet in seinem Leben, und man wird dich loben, wenn du dir selbst Gutes tust. Sie wird kommen zum Geschlecht seiner Väter. Niemals werden sie das Licht sehen. Der Mensch, der ein Ansehen ist und keine Ansicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Und möge der Herr Gnade schenken, dass wenn wir diese beiden Ausgänge des Lebens sehen, dass wir weise genug sind, die richtige Entscheidung zu treffen und uns auf die richtige Seite zu stellen. Amen.